Er lag im Bett und er wollte mit seiner Mutter zusammen noch das Abendgebet sprechen. Das macht sie jeden Abend so. Und dann sagte er: Lieber Gott, bitte beschütze Papa und Mama und mich und auch die Großmutter in dieser Nacht. Und bitte, Herr Jesus, und dann schrie der Kleine plötzlich aus: Bitte gib mir auch ein Fahrrad! Amen! Die Mutter wunderte sich und sagte: Warum schreist du so? Gott ist doch nicht taub. Gleich weiß, dachte der Junge, aber Großmutter nebenan im Zimmer gehört doch nicht mehr. So geht es uns das Zimmer. Wir würden der Erhörung unserer Gebete am liebsten etwas nachhelfen. Und wenn Gott den Wunsch schon nicht erfüllt, dann vielleicht wenigstens die Großmutter. Wir haben manchmal Sorge, dass Gott möglicherweise nicht hört. Und wie viele Menschen sind an dieser Stelle schon ins Schlingern gekommen. Wir haben um etwas gebetet, aber scheinbar ohne Erfolg. Wir haben keine Antwort bekommen. Wir haben keine Erfüllung ihrer Bitte gehört. Und manchmal berufen sie sich gerade auf diesen Predigtext und sagen: Mensch, da steht doch, bitte, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Ich habe Gott gebeten, ich habe mit Tränen seine Hilfe gesucht. Aber es ist nichts passiert. Gestern hat mir jemand, der sich um einen älteren Menschen kümmert, das erzählt, wie er mit diesem älteren Menschen gesprochen hat. Und wie er dann am Ende gesagt hat: Halt dich an den Herrn. Und dann hat er ganz zerzagt gesagt: Aber er hilft ja auch nicht. Kennen Sie solche Situationen, dass Sie den Eindruck haben, er hilft ja auch nicht? Der Dichter Rainer Maria Rilke hat diese Hilflosigkeit einmal so ausgedrückt. Er hat gesagt: Was soll uns dieses Telefon Jesus, in das fortwährend hineinrufen wird: Hallo, wer dort? Und niemand antwortet. Die Frage drängt sich natürlich auf: Hat Rilke die richtige Nummer gewählt? Das nützt ja nicht nur, einfach in den Hörer reinzuschreien, um mal jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Man muss auch die richtige Nummer kennen, das heißt, man muss wissen, wen man anruft. Es ist ein Unterschied, ob ich mal so ein Notgebet ins Blaue schicke oder ob ich den Adressaten meines Gebetes persönlich kenne. Das ist ein großer Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich mir ab und zu mal ein Gebet leiste oder ob ich in einem Vertrauensverhältnis mit dem lebendigen Gott lebe. Das ist die Frage an jeden von uns. Könnt ihr von sich sagen, dass ich in einem Vertrauensverhältnis mit dem lebendigen Gott lebe? Genau da wird Jesus uns hinführen. Deswegen hat er uns auch diese Sätze auf die Tagesordnung geschrieben, die wir heute Abend in unserem Predigtext vor uns haben, die wir auf ihrem Zettel finden. Vor 14 Tagen, da haben wir über den Vers unmittelbar davor gesprochen. Über Matthäus 7, Vers 6. Und Jesus sagt: Ihr sollt die Perle nicht vor die Säule werfen. Wir erinnern uns daran. Und damit hat Jesus gemeint, dass wir Menschen, die das Evangelium ausdrücklich ablehnen, sagen: Lass mich damit in Ruhe, ich will es nicht mehr hören. Dass wir denen das Evangelium nicht nachwerfen, sondern dass wir das akzeptieren. Aber weil das Evangelium einfach zu wertvoll ist, um es einem Menschen hinterher zu schmeißen, die billige Sonderangebote. Aber es war auch deutlich geworden, dass wenn wir schon mit einem Menschen nicht mehr über Gott sprechen können, dass wir dann mit Gott über diesen Menschen nicht noch sprechen können, dass wir für ihn lesen sollen. Und deswegen ist der unmittelbar nächste Vers auch ein Vers, mit dem Jesus zum Gebet auffordert. Und dann nehmen wir diesen Vers hin. Es ist also kein Zufall, dass es dann mit dem Thema Gebet weitergeht, aber es geht um eine Vertiefung des Themas Gebet. Gebet für andere, also Fürbitte, aber auch Gebet für uns selbst. Und liebe Gemeinde, ich kenne keinen Christen, Sie können mir glauben, ich kenne viele Christen, Sie ja wahrscheinlich auch, aber ich kenne keinen Christen, von dem ich wüsste, dass ihm das Beten immer leicht fällt. Den Christen kenne ich nicht. Der damit auch das mit meiner stillen Zeit, mit dem Gebet, überhaupt kein Problem, das mache ich immer, das ist überhaupt kein Thema. Den Christen kenne ich nicht. Aber ich kenne viele Christen, die immer wieder sagen: Ach, mein Thema geht und ich weiß ja, wie wichtig es ist. Aber ich muss immer wieder an dieser Stelle kämpfen. Und ich muss immer wieder von vorne anfangen. Deshalb bin ich immer wieder dabei, dass ich mir für alle möglichen Dinge Zeit nehme, nur nicht fürs Leben. Und doch ist Jesus so viel daran gelegen, dass unser Gebet beständig bleibt. Und darum schenkt er uns diese Verse, die wir jetzt vor sich haben, die Verse 7 bis 11 aus Matthäus 7, das letzte Kapitel der Bergpredigt. Matthäus 7. Da sagt Jesus: Bitte, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn ihr ihn bittet, um Brot, ein Stein bittet? Oder wenn ihr ihn bittet um einen Fisch, dass er ihm eine Schlange bittet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen gute geben, die ihn bitten? Jesus benutzt hier drei verschiedene Verben, die jeweils dieselbe Tätigkeit bezeichnen. Er sagt: Bitte, sucht, klopft an. Und Sie haben vielleicht schon gemerkt, das sind ganz normale, natürliche Wörter. Beten ist nichts Gekünsteltes. Beten ist nichts Abgehobenes. Beten ist nichts Kompliziertes. Beten ist auch nicht unbedingt etwas Einstudiertes. Vor einiger Zeit sagt mir mal jemand: Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe nicht gelernt zu beten und deswegen bete ich auch lieber gar nicht mit meinen Kindern zusammen, damit ich da nichts falsch mache. Aber bitten, suchen, klopfen kann jedes Kleinkind. Verstehen Sie? Und auch das Suchen, mit dem Suchen ist nicht so ein zielloses Umsuchen gemeint, sondern dass ich entschlossen Gottes Nähe aufrufe. In Jeremia 29, Vers 13, da sagt Gott: Wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, das heißt, wenn ihr euch mir mit ganzem Herzen zuwenden werdet, dann werde ich mich finden lassen. Bitten, suchen, klopfen. Und Dietrich Bonhoeffer hat zu Recht gesagt, das unterscheidet das Suchen der Jünger vom Gottsuchen der Heiden, dass die Jünger wissen, was sie suchen. Und wir können noch genauer sagen, dass sie wissen, wie sie suchen. Das ist das Entscheidende. Und wir fragen uns nicht, warum sagt Jesus das so massiv mit drei verschiedenen Tätigkeitswörtern. Ein Ausdruck hätte doch gereicht. Bitte oder such oder klopf. Und es ist noch auffällig, dass die Befehlsform, die Jesus hier verwendet, ein Imperativ prägend im Griechischen ist, und das bedeutet, es geht um etwas, was man ausdauernd tun soll, über einen längeren Zeitraum hinweg. Immer wieder, macht das beständig, wird es beständig, sucht beständig, klopft beständig. Das meint hier der Imperativ prägend, der im Griechischen steht. Ganz auffällig. Und das ist die große Frage: Wie wird mein Gebet beständig? Ich kenne so viele Christen, die sich das wünschen. Wie wird mein Gebet einfach treuer? Charles Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, der hat ja immer gute Vergleiche gebracht. Und der hat das Beten mal verglichen mit dem Läuten eines Glockenseils. Er hat gesagt, das Gebet zieht das Seil nach unten. Und die große Glocke tönt oben in Gottes Ohr. Stell dir vor, wie einer so an einem Glockenseil zieht. Und dann sagt Spurgeon weiter: Einige bewegen kaum die Glocke, andere ziehen nur hin und wieder an den Seil. Aber der bei Gott Gehör findet, das ist jeder Mensch, der kühn das Seil ergreift und beständig mit aller Kraft daran zieht. Was für ein Bild für unser Leben. Und damit meint Spurgeon nicht, dass wir Gott irgendwie zwingen könnten, dass wir ihn dazu bringen können, irgendetwas zu tun, was wir nun gewaltsam unbedingt wollen. Aber mit diesem Bild von Seil, vom intensiven Ziehen, da beschreibt Spurgeon eine intensive Verbindung mit Gott. Verstehen Sie, darum? Das ist vergleichbar mit der Kommunikation in der Ehe. Da redet man ja auch nicht ständig miteinander, aber man hat doch eine innere Verbindung. Man hat doch eine innere Verbindung, auch wenn man nicht gerade miteinander redet. Aber damit diese innere Verbindung gepflegt wird und bleibt, ist es auch wichtig, dass man immer wieder Zeiten hat, wo man miteinander redet. Und dass die Zeit noch nicht zu kurz wird, dass man sich wirklich austauscht, dass man sich wirklich einander ganz zuwendet, miteinander spricht. Und dann steht auch wieder diese innere Verbindung. Und so ähnlich ist das mit unserem Verhältnis Gott gegenüber. Das bedeutet nicht, ständig zu beten, dass wir mit verbundenen Augen durch unseren Alltag laufen. Aber es bedeutet, dass wir diese beständige Lebensverbindung zu ihm haben und dass wir Zeiten haben, wo wir uns ganz gezielt auf diese Zweisamkeit mit Gott einstellen und ihn anrufen und in seinem Wort lesen und ihn zu uns reden lassen. Das ist so wichtig. Und jeder, der versucht, regelmäßig zu lesen, der weiß, wie schwer das ist. Der weiß, wie schnell unser Gebet nachlässig wird, oberflächlich wird, lahm wird oder ganz wegfällt. Es gibt so viele Hindernisse für unser Gebetsleben. Dem Teufel liegt so sehr daran, diese Verbindung zu Gott immer wieder zu unterbrechen. Weil er weiß, was das für unser Glaubensleben bringt. Und deswegen begnügt Jesus sich nicht damit, drei verschiedene Aufforderungen zu beten, hier aneinander zu rein in Vers 7, sondern schauen wir mal hin. In Vers 8, da werden diese Ausdrücke ausdrücklich nochmal wiederholt und verstärkt. Nochmal das Ganze. Da fügt Jesus hinzu, denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, wer da anklopft, dem wird ausgeteilt. Dann sagt er das Ganze also im Grunde genommen nochmal. Und wahrscheinlich weiß der Jesus, mit Sicherheit weiß er, wie begriffsstutzig wir an dieser Stelle sind. Und deshalb kann er das gar nicht oft genug sagen, wie nötig wir diesen heißen Draht wirklich brauchen. Und die Apostel haben es dann in ihren Briefen ja ähnlich gemacht. Das wäre mal mein Tipp. Nehmen Sie sich mal eine Konkordanz heraus mit dem Stichwort Beten und schauen Sie mal nach, wie häufig wir im Neuen Testament allein die Aufforderung zum Gebet finden. Das wäre nicht nötig, das so häufig zu schreiben, wenn wir es nicht so nötig hätten. Und nun fragen wir weiter, warum ist dieses persönliche Verhältnis zu Gott so wichtig? Warum ist diese Aufforderung wirklich in enger Zukunft zu bleiben? Nun, eine Antwort ist zunächst mal, alles, was ich ohne Gebet kriege und habe, das geht früher oder später kaputt. Die Gesundheit kann ich ohne Gebet haben, viele jedenfalls. Beten keine Sekunde ihres Lebens in den Kern. Geld kann ich möglicherweise ohne Gebet haben. Ich kann sehr vieles ohne Gebet haben. Aber es geht alles kaputt. Aber alles unvergänglich. Gottes persönliche Nähe. Ein Platz in seinem Reich. Seinem Frieden. Vergebung meiner Sünden. Das kann ich alles nur durch Gebet haben. Alles unvergänglich kann ich nur durch Gebet haben. Also äußerlich reich werde ich auch ohne meine Sünden setzen. Aber alles, was wirklich Bestand hat, das bekomme ich nur mit. Wir halten also mal fest, Beten ist keine Formsache, sondern Beten ist entscheidend für die Qualität, für die Substanz unseres Lebens. Jemand hat mal sehr gut gesagt, das Gebet bewegt die Hand, welche die Welt bewegt. Das Gebet bewegt die Hand, welche die Welt bewegt. Und alles echte, wirkungsvolle Beten zeigt Jesus hier verlangt. Ausdauer und dranbleiben. Bitten, suchen, klopfen. Jesus erzählt mal in Lukas 11 das Gleichnis von einem nervenden Freund, der immer noch bittet, obwohl es schon spät ist. Der einfach nervt. Und Jesus nimmt diesen nervenden Freund als ein Beispiel und sagt, so sollt ihr dranbleiben mit eurem Gebet. Viele Menschen wollen das Gebet am liebsten wie eine Scheckkarte nutzen. Ja, wir stecken die in einen Geldautomaten rein, wir geben die Geheimnummer ein, vielleicht kommt so eine Gebetsformel, irgendeine magische Formel, irgendein Gebet, Singsang vielleicht. Und dann wirft der Automat das Geld aus. Vorausgesetzt ist es doch auf dem Konto. Aber Gott ist kein Automat und Jesus ist keine Scheckkarte. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Sondern Jesus zeigt uns, dass Beten ist ein Lebensstil. Beten ist eine Grundhaltung, a way of life, würden die Engländer sagen. Und jetzt fragen wir uns, wie geht das? Was müssen wir dafür wissen? Und hier in diesen wenigen Versen, da gibt uns der Herr Jesus so etwas wie einen Schnellkurs in Sachen Beten. Man kann für das Beten noch sehr viel mehr sagen, aber hier zeigt uns der Herr Jesus drei Aspekte. Wenn wir die ernst nehmen, dann wird das unser Gebet beständiger und lebendiger machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle das mitnehmen und dass wir uns in der kommenden Woche daran erinnern. Und dass wir alle in der kommenden Woche noch treuere Beter sein werden, als wir es in der letzten waren. Das wäre wunderbar, wenn das von diesem Gottesdienst ausgeht. Das Erste, was Jesus mir hier zeigt, ist mein beständiger Bedarf. Erstens mein beständiger Bedarf. Erstmal macht Jesus mir jetzt also klar die Nötigkeit zu lesen. Wir wissen, die Verse hören jetzt im letzten Kapitel der Bergpredigt. Und in den Kapiteln vorher, da hat er Jesus gezeigt, wie wir leben sollen, was Gott von seinen Leuten erwartet. Und da wurde der hohe Anspruch deutlich, den Jesus an seine Leute stellt. Das können wir ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, ja? Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen unseren Egoismus aufgeben, wir sollen auf jede Unwahrhaftigkeit und Haltbarkeit verzichten, wir sollen nicht mal in Gedanken die Ehe brechen. Und Jesus sagt, das beginnt schon mit dem begehrlichen Blick. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen ein reines Herz haben, nicht nur einen reinen Mund, auch unsere Gedanken zählen. Wir sollen Gott und Jesus mehr lieben und ernster nehmen als alles andere. Und wenn man das liest und wenn man das ernst nimmt, dann merkt man, in unseren Augen ist das absolut unerreichbar. Das geht gar nicht. Das schafft keiner. Aber Gott hat das Recht, sowas zu fordern, denn Gott ist unser Mensch. Gott ist der Herr. Gott sagt, was da ist. Und Jesus hat die Bergpredigt ernst gemeint. Er hat nicht ein Wort davon zurückgenommen. Und wenn ich nun mein Leben an der Bergpredigt messe, dann sehe ich erstmal nur meinen beständigen Bedarf. Meinen beständigen Bedarf an Vergebung für mein Versagen. Vor Menschen, da kann ich vieles vertuschen. Aber nicht vor Gott. Da ist jede Schuld offenkundig. Da kann man nicht drüber diskutieren. Da kann man sich nicht davon schleichen. Da ist alles offen da. Und in Vers 11 macht Jesus auch ungeschminkt deutlich, warum wir so viel Schuld auf uns laden. Weil er da sagt, ihr seht hier böse sein. Wir sind von Natur aus nicht gut. Aufgrund des Sündenfalls. Das hat die Bibel sehr deutlich gesagt. Von Natur aus steckt der alte Adam in uns. Wir sind eigenwillig, egoistisch, auf uns selbst fixiert. Und wenn wir Christen werden, dann wird uns das vergeben. Aber es steckt doch dieser alte Adam immer noch in uns drin, wie Paulus gesagt hat. Und der bricht immer wieder durch. In unserem Egoismus, in unserer Gemeinheit, in unserer Ungeduld. Und Jesus sagt, das ist das Problem. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir uns zu Jesus Christus als unserem Herrn bekehrt haben. Und doch steckt der alte Adam noch in uns. Und darum sind wir oft nicht so, wie Gott will, dass wir sein sollen. Aber Gott will uns trotzdem haben. Er hat uns trotzdem lieb. Er hat uns durch Jesus als seine Kinder angenommen. Aber wenn wir unsere Lage realistisch einschätzen, dann sehen wir mal, wie viel wir ihm noch schuldig bleiben. Und wie groß unser Bedarf an Vergebung ist. Und deshalb hat Jesus in das Schlusskapitel der Bergpredigt diese Verse eingebaut. Für alle, die ihre Lage realistisch einschätzen, die wissen, wie groß ihr Bedarf an Vergebung ist. Und er macht ihnen Weg frei und sagt, ich will euch vergeben. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, was andere für euch aufgetan. Also, mein großer Bedarf, das ist das Erste. Schauen wir, wer erstmal begreift, wie groß ein Bedarf an Vergebung ist. Und zwar immer wieder. Der wird gerade für das Gebet getrieben. Dem muss man dann nicht mehr sagen, dass er beständig beten soll. Der wird dankbar von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Dass ich immer alles, was mir an Schuld wieder auffällt in meinem Leben, dass ich das zu Jesus Christus bringen kann, weil er ja lebt und auferstanden ist und mein Gebet annimmt und sagt, du darfst alles abladen. Also mein beständiger Bedarf. Und Jesus will ja noch mehr mit uns anfangen. Wir sollen ja nicht nur unsere Schuld loswerden, sondern unser Leben soll anders werden. Unser ganzes Leben soll anders werden. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Das ist sein Plan mit uns. Wir sollen immer mehr lernen, nach der Bergpredigt zu leben. Und wenn wir uns darauf mal einlassen und sagen, Jesus, ich will das ernst nehmen. Ich weiß, wie viel ich dir schuldig bleibe, aber ich will das ernst nehmen. Ich will es zulassen, dass du mein Leben veränderst und gestaltest. Dann merken wir nochmal wieder unseren Bedarf. Nicht nur unseren Bedarf an Vergebung, sondern auch unseren Bedarf an Veränderung. Dass der Herr wirklich an uns arbeitet. Dass er uns rechtzeitig mal innehalten lässt, bevor wir wieder die nächste Gemeinheit vom Start lassen. Dass er uns den Mut gibt, uns Vergebung zu bitten, wenn wir jemandem anderen gerade etwas reingewürgt haben oder ungerecht waren. dass er uns innehalten lässt, bevor wir die nächste Gemeinheit hinter dem Rücken eines Christen sagen. Und so weiter und so weiter. Wir brauchen nicht nur die Vergebung vom Herrn, sondern wir brauchen auch seine Veränderung. Und er zeigt uns unseren beständigen Bedarf. Und wenn uns das deutlich wird, dass er uns das lehren will, dass wir unseren Feind lieben lernen, dass wir unseren Egoismus verlernen, dass es uns immer mehr ein Herzensanliegen wird, dass dieses neue Leben in uns Gestalt gewinnt. Paulus sagt einmal, dass wir hineingestaltet werden sollen in das Bild Jesu Christi. Also Gott will dich und mich immer mehr so modellieren und verändern, dass unser Leben dem Bild, dem Vorbild Jesu Christi immer ähnlicher wird. Wenn uns das mal klar wird, dann wissen wir, was für einen beständigen Bedarf wir haben. Und das ist die erste Lektion, die Jesus mir gibt. Er zeigt mir meinen eigenen Bedarf, meinen beständigen Bedarf. Und dieser beständige Bedarf betreibt mich ins beständige Gebet. Denn das ist der einzige Weg, auf dem mein Bedarf gestillt werden kann. Sie kennen wahrscheinlich dieses berühmte Zitat von Arthur Rubinstein, dem Pianisten, der mal gesagt haben soll, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, merke es meine Freunde. Und wenn ich drei Tage nicht übe, merke es das Publikum. So könnte ein Christ sagen, wenn ich einen Tag nicht bete, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht bete, merke es meine Familie. Und wenn ich drei Tage nicht bete, dann merke ich auch die anderen, die etwas weiter entfernt sind von mir und ich doch nicht aushalten muss. Und deswegen betont Jesus, dass wir so realistisch sein sollen, beständig zu beten. Schauen wir, ein Christ unbeständiges Gebet. Der ist vergleichbar mit einem Auto, dessen Tank allmählich aufgebraucht. Von außen sieht das keiner. Das Auto sieht ja immer noch gleich aus, ob der Tank voll ist oder ob der Tank leer. Aber von innen wird es langsam kritisch. Und genau wie beim Auto gibt es auch beim Christen eine Signalanzeige, die sagt, hey, es wird langsam knapp, du musst langsam auftanken, es wird kritisch. Und wenn man vernünftig ist als Autofahrer, dann tankt man wieder auf. Oder wartet noch einen Tag, weil dann das Benzin vielleicht wieder ein bisschen leer geworden ist. Das fährt jetzt immer rauf und runter. Aber was sind so die Signallämpchen im Leben eines Christen? Vielleicht ist eine Signallampe, die da aufflackert, dass ich keine Freude mehr am Gottesdienst habe. Ich quäle mich da noch hin, weil das so die Gewohnheit ist, aber ich habe eigentlich keine Freude mehr. Kann ich erwarten. Oder eine Signallampe, es kann sein, dass ich kaum mehr Gespräche über den Glauben führe. Früher, wenn ich da im Zug saß oder mit meinem Nachbarn sprach, früher oder später, irgendwann kam das Gespräch dann auch mal auf den Glauben. Und ich habe die Möglichkeit gesucht, ein Gottes zu geben. Heute bin ich froh, wenn er möglichst nichts sagt, damit ich nicht fahren will. Oder ich habe immer weniger Interesse am Bibellesen. Lauter Signallämpchen. Und mein Gewissen wird langsam stumpfer. Hier mal eine Lüge, dort ein dreckiger Witz, da mal einen miesen Film geguckt und nicht ausgemacht. Das Gewissen stumpft immer mehr. Lauter kleine Signallämpchen, mein Leben. Und die zeigen mir, Junge, dein Tank geht langsam zur Neige. Dein Verhältnis zu Jesus wird immer lockerer, immer unverbindlicher. Und schauen Sie mal, das ist wie beim Auto. Die Signallämpchen, die zwingen mich nicht zur Tankstelle zu fahren. Ich kann weiterfahren, ohne zu tanken. Und irgendwann bleibe ich dann stehen. Ich kann weiterleben, ohne regelmäßiges Gebet. Ich kann meinen letzten geistlichen Sprit verfahren, bis irgendwann das Auto stehen bleibt. Und Jesus will nicht, dass es so weit kommt. Und deswegen zeigt Jesus uns in seinem Wort unseren beständigen Bedarf. Das wird unser Gebet beständig machen. Dass wir uns klar machen von Jesus, du brauchst mich. Du brauchst das Gebet. Bitte suche Gottes. Das ist der erste Punkt. Mein beständiger Bedarf an Vergebung und an Veränderung. Und nun kommt der zweite Schritt. Woher kann ich denn wissen, dass mein Gebet wirklich erhört wird? Wer gibt mir die Gewähr dafür, dass mein Bitten, mein Suchen, mein Klopfen nicht umsonst ist? Wer garantiert mir denn, dass Gott wirklich vergibt, dass er wirklich antwortet, dass er wirklich ändert? Und wissen Sie, manchmal gibt es ja auch so Situationen, da denkt man, oh, jetzt geht es voran und es geht nicht halt voran. Und irgendwann kommt dann wieder so ein Punkt, dann sagen wir, war es jetzt nur Einbildung? War es vielleicht, hat Gott dir vielleicht doch nicht geholfen? War das vielleicht nur ein Stromfeuer? Und dann werden wir kleinmütig und verzagt, dann wollen wir mal wieder aufgeben. So, das geht doch schnell. Und das ist ganz normal für ein Leben im Glauben, was auch immer mit Ansichten verbunden ist. Mit Auf und Ab, mit Gelingen und Scheitern, das gehört alles dazu. Aber umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder zu dem Herrn Jesus kommen und immer wieder zurückkommen und immer wieder ihm deutlich sagen, wie sehr wir ihn brauchen. Und immer wieder von vorne anfangen. Aber woher weiß ich, dass er wirklich ist, dass er wirklich antworten will, immer wieder. Es ist so, als ob Jesus mit dieser Frage rechnet. Denn Jesus kennt ja unser Herz. Jesus kennt ja deine ganze Unsicherheit. Der ganze Kleinglaube, der sich bei dir und bei mir immer wieder auch einschleichen will, das kennt ihr, der Jesus. Und deshalb hält er mir nicht nur meinen beständigen Bedarf vor Augen, sondern er stößt mich auch auf Gottes beständige Treue. Das ist der zweite Punkt hier. Zweitens, Gottes beständige Treue. Das ist das zweite, was er mir zeigt. Und wieder verwendet Jesus ein Beispiel aus dem Alltag, und zwar diesmal aus dem Familienleben. Vers 9, da sagt er, wer ist unter euch Menschen, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein gibt? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, dass er ihm eine Schlange gibt? Was macht Jesus hier? Jesus stellt zwei rhetorische Fragen. Also zwei Fragen, bei denen die Antwort von vornherein klar ist. Bei denen es eigentlich nur eine Antwort gibt. Das ist eine rhetorische Frage. Ja, und dazu müssen Sie wissen, in Israel gab es Steine, die sahen so ähnlich aus wie Brot. Und es gab Schlangen, die konnte man von Weitem mit einer bestimmten Art von Fischen verwechseln. Und darauf spielt Jesus jetzt an. Er sagt, kein normaler Vater wird seinen Sohn, der hungrig zu ihm kommt, mutwillig hereinlegen und ihn mit einem Stein abspeisen. So einfach nicht vorstellbar. Und keine normale Mutter wird ihrer Tochter eine gefährliche Schlange auf den Teller legen, wenn sie um einen Tisch bittet. Das wird niemand machen. Das ist kaum denkbar. Schauen Sie, wir können als Eltern, wir können noch so egoistische Menschen sein. Aber wenn es jemanden gibt, der uns am Herzen liegt, dann sind das unsere Kinder. Ich denke, das werden die allermeisten von sich so bestätigen können. Und es muss weit kommen mit einem Menschen, wenn wir jetzt so an manche Horrormeldungen in den Medien denken. Es muss weit kommen mit einem Menschen, bis er seinem eigenen Kind absichtlich etwas Böses tut. Was muss an Zerstörung in einer Menschenseele geschehen sein, dass jemand seinem eigenen Kind Leid tut? Selbst der größte Egoist wird sich immer noch bemühen, seinen Kindern Gutes zu tun. Und von hier aus zieht Jesus jetzt die Linie. Und er sagt, wenn schon ihr, obwohl ihr böse Menschen seid von Haus aus, egoistisch, selbstverliebt, bequem, wenn schon ihr, die ihr so weit hinter den Maßstäben der Bergpredigt hinterherhängt, euren Kindern dennoch, wie Jesus hier sagt, dennoch euren Kindern gute Gaben geben können, wie viel mehr wird es der Vater in den Himmel, der ohne jede Sünde ist, der völlig heilig ist, der die Liebe in Person. Was Jesus hier uns vorführt, ist ein typisches Schlussverfahren vom Kleineren zum Größeren. Und er sagt, wenn schon du das machst, du Vater, du Mutter, obwohl du ein sündiger Mensch bist, und wie viel mehr wird der heilige Gott das tun mit seinen Kindern? Gottes beständige Treue. Was ist das für eine Ermutigung, dass Jesus uns hier einfach ein bisschen logisch denken lehrt? Er sagt, gegen unseren beständigen Bedarf, gegen unsere Defizite, gegen unseren Mangel, gegen unsere klaffende Schuld steht Gottes beständige Treue. Unser beständiger Bedarf zeigt, so sehr haben wir das Gebet nötig. Und Gottes beständige Treue macht klar, es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich. Gott ist großzügig. Und dann verwendet Jesus hier ein Wort, ein ganz charakteristisches Wort, der sagt, Gott will geben. Dieses Wort taucht hier in diesem Vers 1, 2, 3, 4, 5 Mal auf. Das Wort geben im Griechischen. Und zwar bittet, so wird euch gegeben. Und dann im Vers 9 wieder, wenn ihr ihn bittet, mein Brot, ihm einen Stein gebe, steht da eigentlich wörtlich. Und in Vers 10 nochmal, wenn ihr ihn bittet, um einen Fisch, ihm eine Schlange gebe. Und dann, wenn auch ihr, die euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben? 5 Mal steht hier das Wort geben. Und das ist typisch für Gott, dass er gibt und gibt und gibt und gibt. Und das war ja unser Student hier gesagt, Didomi ist das entsprechende griechische Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16. Oder im Jakobusbrief, wenn jemand um Weisheit mangelt, dann soll er Gott bitten, der alle wenig gibt. Oder er will uns Frieden mit Gott geben, Jesus, ein ruhiges Gewissen. Da sagt er in Johannes 14, 27, meinen Frieden gebe ich euch. Oder in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen das ewige Leben. Gott gibt und gibt und gibt und gibt. Seine beständige Treue. Und die ganze Bibel ist ein Lobgesang auf Gottes beständige Treue, auf Gottes Großzügigkeit, auf Gottes Reichtum, mit dem er schenkt. Und Das heißt nicht, dass Gott allen Menschen seine Geschenke hinterher wirft. Das hatten wir in Vers 6 studiert vor 14 Tagen. Gut, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Auch den Nichtgläubigen, auch den Atheisten wird noch so viel geschenkt aufgrund von Gottes großer Güte. Aber Gottes spezielle und Gottes wichtigste Gaben beschränkt er auf die Menschen, die zu Gottes Familie gehören. Auch das macht Jesus hier sehr deutlich. Und deswegen bringt Jesus in Vers 9 und 10 ein Beispiel aus dem Familienleben. Vater und Sohn. Oder in Vers 11 redet Jesus eben nicht vom Schöpfer, sondern er sagt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn und ihn darum bitten. Also, Jesus macht eindeutig dieses Schenken Gottes, dieses bedingungslose Schenken und Geben und Geben und Geben. Das vollzieht sich innerhalb der Familie Gottes. Gottes Vatertreue gilt Gottes Kindern und niemandem sonst. Und wie ein Kind Gottes wird, das hat der Herr Jesus ja immer wieder erklärt, dass wir Gottes Kinder werden allein durch den Glauben an den Herrn Jesus. Dass wir zugeben, wie sehr wir seine Vergebung für unsere Schuld brauchen, für unseren Unglauben, unsere Gleichgültigkeit. Und dass wir diese eine Brücke, die Gott uns zum Vaterhaus gebaut hat, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus, der die Strafe für unsere Schuld am Kreuz trug und der den Tod und die Schuld besiegt hat mit seiner Auferstehung, dass wir diese eine Brücke gehen, in der Herr Jesus selber ist. So kommen wir hinein in Gottes Familie, über diese eine Brücke. So werden wir Gottes Kinder. Und das gilt uns diese Verheißung, die Jesus hier gibt. Und nur das. Also wir müssen ehrlich zugeben, diese Ermutigung zum Beten, dieses Versprechen von Gottes Treue, das gilt nicht jedem Menschen, sondern das gilt nur einem begrenzten Kreis von Menschen, das gilt nur Gottes Kindern. Es gilt denen, die den Jesus als ihrem Herrn und König nachfolgen. Und wer nun zu Jesus gehört, der hat ihn immer an seiner Seite. Der darf wissen, wenn ich bete und wenn ich mich an den Vater im Himmel wende, dann mache ich das nie auf eigene Rechnung. Dann komme ich nie einfach als Wolfgang Netzvogel. Da hätte ich nicht so gute Karten. Sondern ich komme immer im Namen von Jesus. Ob ich das ausspreche oder nicht, ob ich sage, ich bete im Namen Jesu, oder Gott weiß ja, dass ich sein Kind bin, Gott weiß ja, dass ich zu Jesus höre, dass ich an ihn glaube. Wer Jesus auf seiner Seite hat, der hat immer eine Standleitung zum Vater im Himmel. Der kommt immer auf den Namen Jesu, der kommt immer auf Jesu Rechnung und nie auf eigene Rechnung. Und der kommt darum immer durch. Es gibt ein sehr, sehr schönes altes Kinderlied, in dem das so ausgedrückt wird, das können wir eigentlich auch demnächst mal singen. Das heißt Telefon vom Himmel. Und da wird gesagt, das Zentralbüro ist offen jeden Tag. Verbindung mit dem Himmel kann haben, wer da mag. Kostenloser Dienst der königlichen Lieb. Darum, wenn bedrückt du bist, die schnell telefonieren. Und wenn man das klar heißt, dann Telefon vom Himmel, oh welch große Freude. Die Verbindung ist für dich da alle Zeit. Denn Gott, unser Vater, gibt zu seinem Thron jedem freien Zutritt durch das Himmelstelefon. Also, Gott, unser Vater. Wer Gott zum Vater hat, der hat ständig freien Zutritt zum Thron durch das Himmelstelefon, durch das Gebet. Und wenn Gottes Vatertreue wirklich gilt, dann darf ich beten. Aber jetzt kann einer kommen und sagen, ja, aber warum muss ich denn überhaupt beten? Gott ist doch der große Vater und Gott weiß doch, was ich brauche. Warum heißt es dann, er gibt das denen, die ihn bitten? Gott, unser Vater, sorgt doch sowieso für uns. Warum sollen wir dann noch beten? Wissen Sie, eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Weil der Vater seine Kinder erzieht. Und weil der Vater mit seinen Kindern in einer lebendigen Verbindung und Beziehung leben will. Schauen Sie, was wäre das für ein Vater, der seinem Sohn, sagen wir mal, naja, einmal im Monat einen großen Scheck schickt und ihm einmal zum Jahresbeginn einen kurzen Brief schreibt. In dem Brief steht dann, mein lieber Sohn, ich weiß, du wirst in diesem Jahr wieder sehr viel Geld brauchen, für deine Trainingsanzüge, für deine Bahncard und alles, was da sonst noch anfällt. Und das alles, was du brauchst, findest du hier zum Beispiel im Paket. Die monatliche Überweisung regeln wir wie immer über dein Girokonto. Ich kümmere mich drum und ich wünsche dir ein fröhliches Jahr. Du brauchst mir auch keinen Dankbrief zu schreiben, brauchst mir auch nicht wieder anzurufen, das kostet nur Zeit. Ich versorge dich schon bis in 12 Monaten. Dein dich liebender Vater. Würde kein Vater machen. Würde kein Vater machen. Das wäre ein anonymer Gönner. Das wäre vielleicht ein Sponsor. Aber kein Vater. Und Gott macht es auch nicht. Gott bezieht seine Kinder in sein Handeln mit ein. In Jakobus steht einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bestimmte Dinge gibt Gott nur auf Gebet. Und dadurch bindet er uns ja auch immer fester an sich. Dadurch lernt er uns an ihm zu hängen und ganz direkt auf seine Fürsorge zu verlassen. Dadurch trainiert uns Gott, seine Nähe zu suchen. Dadurch lehrt er uns Stück für Stück im Vertrauen zu wachsen. Er will ja in einer echten, lebendigen Beziehung zu uns leben, dass wir sein Vaterherz bestürmen, dass wir seine Verheißung in der Schrift studieren und daraufhin beten, dass wir mit ihm reden und auf ihn in seinem Wort hören und in dieser lebendigen Verbindung zu ihm stehen. Das will Gott. Er ist nicht unser anonymer Sponsor, sondern er ist unser lebendiger, liebender Vater. Und dadurch, dass er uns in diese Gebetsbeziehung hineinholt, geschieht dann, das haben wir zum Schluss des Schlusses etwas geredet. Wir hatten gesagt, erstens mein beständiger Bedarf, zweitens Gottes beständige Treue und drittens und letztens unser beständiges Zusammenwachsen. Denn das ist das Ergebnis, dass beim beständigen Beten herauskommt, dass der Vater im Himmel und sein Kind hier auf der Erde, dass sie immer mehr persönlich zusammenwachsen. Haben Sie sich mal gefragt, am Ende in Vers 11, was Jesus wohl mit den guten Gaben meint, die er da verspricht? Das überliest man so schnell. Wissen Sie, mit diesen guten Gaben ist sicher nicht in erster Linie Wohlstand oder Gesundheit oder ein sicherer Arbeitsplatz oder eine nette Familie oder ein langes Leben hier auf dieser Erde gemeint. Mit Sicherheit nicht. Das gibt Gott uns manchmal auch. Aber das haben oft auch jene Leute, die nicht Gottes Kinder sind. Also das ist hier mit Sicherheit nicht gemeint. Gott schenkt uns das manchmal unverdienterweise. Aber das ist nicht das Eigentliche. Die guten Gaben müssen also etwas viel Besseres sein, das ein Nicht-Christ nicht hat. Etwas, das nur Gottes Kinder bekommen. Etwas, das viel, viel wertvoller ist als Gesundheit und Wohlstand und Erfolg und Arbeitsplatz und nette Familie. Was ist das, die guten Gaben? Zunächst könnte man denken, damit ist der Herr Jesus selbst gemeint. Nun sicher ist der Herr Jesus die allerbeste Gabe, die Gott uns je gegeben hat. Aber wir wenden Jesus sicher an Christen. Und wenn einer Christ geworden ist, dann hat er ja Jesus schon. Also kann das ja auch nicht gemeint sein. Denn wenn einer Gottes Kind geworden ist, dann hat er ja schon den Herrn Jesus an seiner Seite. Dann gehört er ja schon selbst zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Also das muss Gott uns nicht mehr schenken. Was ist hier gemeint? Was sind die besonderen Gaben, die Gottes Kinder noch zu erwarten haben? Im Zusammenhang der Bergpredigt, denke ich, wird hier gemeint sein, dass Gott uns nach und nach so verändert und so verwandelt, dass wir immer mehr zu dem werden, was Jesus in der Bergpredigt beschreibt. Das ist allerhöchstwahrscheinlich hier gemeint. Dass wir so in sein Bild hineingestaltet werden, dass wir immer mehr mit Gott zusammenwachsen. Dass wir Jesus Schritt für Schritt ähnlicher werden. So wie Paulus das in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das schenkt Jesus seinen Leuten. Dass wir vertrauter werden mit Gott. Dass eine immer tiefere und echtere Freude unser Leben erfüllt. Auch wenn wir äußerlich manchmal traurig sind und vielleicht über Krankheit seufzen und mit manchen Entwicklungen nicht glücklich sind. Aber dass doch diese innere Freude, die Jesus uns schenkt, dieses Getrostsein, weil er unsere Geborgenheit ist, dass das wirklich wächst und dass unsere Vertrautheit mit Gott selbst wächst. Dass wir so ihm immer näher gebracht werden. Das dürfte hier gemeinsam mit den guten Gaben. Und schauen Sie, in dieser Geborgenheit, dann können wir Gott auch alles sagen. Dann kommen auch unsere ganz diesseitigen Bedürfnisse zur Sprache. Dann dürfen wir auch wissen, dass Jesus sich um unser ganzes Leben kümmert. Dann dürfen wir ihn auch um die Grundversorgung bitten. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wer lehrt uns so zu beten? Der Jesus selbst. Dann dürfen wir natürlich bitten um die Genesung von Krankheiten. Dann dürfen wir bitten um einen guten Ehepartner, wenn wir noch keinen haben. Dann dürfen wir bitten um einen Arbeitsplatz, wenn wir noch keinen haben. Um eine Durchhilfe bei einer Prüfung. Um eine Bewahrung auf der Reise. Dass wir bei dem schwierigen Gespräch übermorgen mit unserem Chef einigermaßen heil und ungeschoren durchkommen. Dann dürfen wir um die ganze Palette all dessen bitten, was uns bewegt. Wie wir mit unserem Geld im nächsten Monat auskommen. Und so weiter und so weiter. Gottes Kinder bekommen diese Zusage von Jesus. Und wir können das auf die gesamte Palette unseres Lebens anwenden und in Anspruch nehmen. Wir können ungeschützt drauf losgehen. Weil wir wissen, Gott gibt uns nur gute Gaben. Er hat sein großes Ziel mit unserem Leben im Auge. Und er wird uns all das geben, was diesem großen Ziel dient. Er sortiert unsere Bitten in allerbester Weise. Und deswegen können wir drauf losreden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie es aus unserem Herzen herauskommt. Und wir dürfen lernen, immer mehr zu beten, auch im Rückgriff auf die Verheißung Gottes. Und auch aus der Bibel zu lernen, wie Paulus gebetet hat, wie Jesus gebetet hat. Wir dürfen das immer mehr lernen und wir dürfen ihm doch alles sagen. und gute Gaben. Das heißt nicht, das muss ich am Ende auch noch sagen, dass Gott jeden Wunsch erfüllt. Schauen Sie, das ist gut so. Manchmal bitten wir ja um die Dinge, bei denen sich im Nachhinein herausstellen würde, dass sie gar nicht so gut für uns gewesen wären. Im Zusammenhang, wenn jemand an die griechische Mythologie denkt und diese seltsame Sage von der Göttin Aurora gibt, die sich verliebt hatte in einen sterblichen jungen Mann namens Titus. Und sie fand ihn so schön und sie fand ihn so gut. Und dann bat sie Zeus, den König der Götter, also der griechischen Mythologie, die gibt es ja nicht wirklich, aber in der griechischen Mythologie bat sie ihn, und er gab ihr einen Wunsch frei. Er sagte, Aurora, du hast einen Wunsch frei. Und Aurora bat den Zeus und sagte, Titonus möge ewig leben. Das war ihre Bitte. Das erfüllt ihr Herz. Dieser Wunsch, dass Titonus ewig leben möge. Und Zeus fragte, willst du das wirklich? Ja, ich will es. Gut, dann sei es dir gewährt. Und Zeus gewährte ihr die Bitte wörtlich. Das hatte Aurora vergessen. Sie hatte vergessen, darum zu bitten, dass dieser Titonus auch ewig jung bleiben würde. Und so wurde er alt und schrumpelig und war am Ende für Aurora nur noch eine Last. Und all das kam zustande, weil Zeus ihre Bitte wortwörtlich gehört hat. Sehen Sie, so macht es der lebendige Gott mit uns. Gott sei Dank nicht. Gott erhört unsere Bitten nicht immer so wörtlich, wie wir uns das vorstellen, sondern er sortiert das aus. Und er hat seinen großen Plan, sein großes Ziel mit uns im Blick. Und er erfüllt das alles in der Weise, die es seiner Ehre dient und die es zu unserem Leben ist. Also Gott lässt sie nicht ins offene Messer laufen. Gott sagt nicht, ha, ich werde ihm mal sein Gebet erfüllen, er wird schon sehen, was er davon hat. Sondern selbst wenn ich mal falsch bitte, weil ich es nicht besser überblicke vielleicht, oder auch weil mein alter Egoismus mir ein Schnippchen schlägt, selbst wenn ich mal falsch bitte, wird Gott mich trotzdem richtig erhören. Und Martin Lloyd Jones hat das so schön gesagt, er hat gesagt, ich bin Gott dankbar, dass er mir nicht alles gibt, worum ich ihn gerade bitte. Und ich bin im Rückblick noch froh, dass Gott mir bestimmte Dinge vorenthalten hat, um die ich gebeten hatte. Und dass er mir bestimmte Türen einfach vor der Nase zugeknallt hat. Zitat. Gott gibt uns nur gute Gaben. Er kann keinen Fehler machen. Und die Schlussfolgerung ist jetzt von Gott aus nicht, dass er sagt, ach mein liebes Kind, ich weiß, das jetzt so besser als du, du überblickst das nicht, das ist kurzsichtig. Lass deine Bitten mal stecken. Ich mache das schon so, wie es richtig ist. Das mit dem Beten ist überflüssig. Wenn du dich bei mir bedankst, ist das okay, aber deine Bitten will ich gar nicht hören. Das sagt Gott nicht, sondern im Gegenteil, er ermutigt uns. Jesus befiehlt uns geradezu, dass wir anhalten und inständig und beständig den Kontakt mit ihm und dem Vater im Himmel suchen. Und zugleich übernimmt Jesus die volle Verantwortung für das Ergebnis und gibt uns nur gute Gaben. Was für einen großen Herrn haben wir, dass er das alles uns schenkt. Und so will ich das zum Schluss nochmal festhalten. Gott will, dass das Gebet in deinem und in meinem Leben einen immer größeren Stellenwert bekommt. Und dass wir uns nicht davon entmutigen lassen, wenn wir manchmal den Eindruck haben, unser Gebet ist müde geworden, still geworden, ist am Versanden. Jesus gibt sich nicht zufrieden mit unserer Gebetsmüdigkeit und mit unserer Gebetsroutine. Und darum zeigt er uns hier in diesen wenigen Versen, wie dringend wir das Gebet brauchen. Mein beständiger Bedarf. Und er zeigt uns, wie zuverlässig Gott seine Kinder erhört. Gottes beständige Treue. Und so führt er uns dahin, dass der allmächtige Gott und wir immer mehr zusammenwachsen. Unser beständiges Zusammenwachsen. Wissen Sie, es gibt Christen, die haben sich damit abgefunden, dass in ihrem Leben sehr durchschnittlich zu sehen ist. Dass dort sehr wenig Veränderung zu sehen ist. Und dann kommt dieser Satz, ach, wir kochen doch auch nur mit Wasser. Wissen Sie, dieser Satz schlägt dem in Jesus ins Gesicht. Und er schlägt dem Neuen Testament ins Gesicht. Weil Jesus Christus sagt, ich will dich verändern. Und wer sein Leben unter meine Herrschaft stellt, der wird nicht fehlerlos werden. Der wird bis am Ende seiner Tage hier auf dieser Erde immer wieder Vergebung seiner Sünde nötig haben. Aber den nehme ich in meine Hand und ich werde ihn wirklich verändern, sagt Jesus, durch meine Kraft und nach meinem Willen. Und so will der Jesus uns auch in diesen Versen aus aller Resignation herausreißen. Er will uns ganz neu dazu auffordern, zu suchen, zu bitten, zu klopfen. Und das Gebet ist dann der Angelpunkt in unserem Christenleben, von wo aus ein frischer, neuer Wind sich durch unser ganzes Christenleben durchziehen wird. Wenn wir an dieser Stelle, an diesem Punkt dem Herrn wieder treuer werden, dann werden wir merken, welche Auswirkungen das hat. Und dass die Freude in der Nachfolge wieder wachsen wird. Und dass der Segen, den der Herr auch durch uns schenken will, noch viele andere Menschen erreichen wird. So wünsche ich uns allen morgen einen gesegneten Sonntag und eine Woche, die ganz neu vom Gebet geprägt ist, zu unserem Herrn Jesus Christus und zu unserem Vater im Himmel. Amen. Wir wollen das Ding